Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Bonjour. Bonjour Fabien.
Bonjour. Ça va?
Oh, ça va bien.
Et toi? Ça va. Damit ihr jetzt nicht denkt, die beiden werden jetzt ja gleich abgeholt.
Schwer auf den Kopf gefallen.
Wir haben heute eine Premiere und sind deshalb ein bisschen aufgeregt.
Genau, du warst im Kino und deshalb reden wir jetzt über einen Disney-Film. Ja. Nicht, was ihr denkt.
Aber es ist tatsächlich unsere erste Single-Episode über einen
klassischen Disney-Animationsfilm. Animationsfilm.
The Hunchback of Notre Dame.
Ja, der in Japan übrigens nicht so heißen darf, habe ich jetzt gelesen.
Warum nicht?
So, da heißt es die Glocken von Notre Dame. Ja. Denn die Übersetzung Hunchback ins Japanische, also der Bucklige, ist dort ein Diskriminierungswort und ist aus dem Gebrauch des Popkulturellen gestrichen.
Okay. Das ist ein interessanter Hinweis, weil mich das jetzt schon zu dem ersten Punkt führt. Denn wir haben es jetzt vorweggenommen, wir reden über den Disney-Film.
Ja.
Wir hätten natürlich auch über, ich glaube, die noch bekanntere Verfilmung
Bist
des
du
Stoffs.
Sicher?
Ja, ich glaube. Also das war damals, also wir haben das sogar im Französischunterricht uns angucken müssen.
Okay,
und Französischunterricht war tatsächlich Französischunterricht. Von 1956 mit Anthony Quinn und Gina Lollobrigida.
Ah. Ja. Ja, also der Disney-Film kann ja eigentlich so von den großen Prominenten, glaube ich, fast nur mit Demi Moore aufwarten. Das war Esmeralda.
Im Original.
Aber. Im Original natürlich, ja.
Aber um zu der Titelführung oder der Benennung der Filme, die alle im Grunde heißen, die immer der Glöckner von Notre Dame.
Ja.
Die Romanvorlage heißt aber nur Notre Dame de Paris, weil dort die Kirche
von Victor Hugo
1831 erschienen, die Kirche der Hauptdarsteller ist. Und es gibt mehrere Handlungsstränge, die sich in und um die Kirche entspinnen.
Ja.
Und die Geschichte von Quasimodo und Esmeralda ist nur eine von diesen.
Ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, sondern ich habe mir die anderthalb Stunden Zeit genommen, den Film zu sehen. Natürlich war mir aber bekannt, dass das auf diesem Buch des berühmten französischen Autoren basiert. Und was ich meine gehört zu haben, ist, dass er sich sehr ausnehmend der Beschreibung der Kirche ergibt.
Und deshalb,
Beispiel wie hier bei Die Säulen der Erde, so dieser Reihe, also wo es sehr ums architektonische Detail geht.
Ein interessanter Nebenaspekt ist, die Kirche Notre Dame, die ja jetzt wieder in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit und der Weltaufmerksamkeit gerückt ist durch das verheerende Feuer im vergangenen Jahr, lag zu dieser Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, in einem, Dornröschenschlaf ist euphemistisch ausgedrückt. Mhm. Die war im Grunde fast abrissreif.
Ja.
So wie es ja zu dieser Zeit vielen anderen mittelalterlichen gotischen Bauwerken ging.
Sie musste die Revolution durchstehen und die napoleonische Zeit, die Säkularisation.
Dieses Buch, dieser Roman von Victor Hugo führte dazu, dass diese Kirche neu in den Fokus der Öffentlichkeit kam und die Leute waren so begeistert von dem Roman und von dieser Kirche, dass sie Spendenaktionen initiiert haben, um die Kirche wiederherzustellen.
Ein Gedanke, der mir heute eben auch kam, war, dass als Victor Hugo das geschrieben hat, da waren die Ereignisse, die er beschreibt, ja über 250 Jahre, 300 Jahre in der Vergangenheit. Und heute, wenn wir über diesen Film reden, der ja auch schon wieder 30 Jahre bei 25 Jahren in der Vergangenheit liegt und auf Victor Hugo zurückschaut sozusagen, auf dessen Werk und so weiter, sind wir wiederum in einer Zeit, in der bis vor kurzem Notre Dame wieder einmal im Fokus der Aufmerksamkeit lag. Also wie prägend für das Empfinden oder für den Wert von Nachrichten so ein Gebäude über so viele Jahrhunderte sein kann und wir mit dieser Kirche ja Zeuge menschlichen Handels sind, das uns sehr nahe ist, wie der Disney-Film das macht, weil er ja natürlich eher unser kulturelles Empfinden von Gleichberechtigung und Ausgrenzung, Dazugehörigkeit, Freundschaft und Geschlechterverhältnis und so darstellt und gleichzeitig aber auch ein Fenster in eine ganz andere Zeit aufwirft und diese Kirche natürlich mit Umbauten und Renovierung, aber immer da steht sozusagen als Zeuge so vieler Zeitalter. Das war ein Gedanke, den ich heute dabei hatte, den wir auch mit Bonn hier in unserer Nähe zu Köln natürlich mit dem Kölner Dom auch stark verbinden.
Genau.
Und da meinen kleinen Brückenschlag zu dem Film, über den wir sprechen, und zu Köln, bei diesem Narrenfest, habe ich mir auch gedacht, in gewisser Weise gespiegelt, hätte man das auch dort zum Kölner Karneval.
Ja, aber hier erleben wir eine der Urwurzeln des Karnevals. Mhm. Eben als ein Tag oder eine Zeit im Jahr, das geht im Grunde zurück auf die Römerzeit, die das schon während der Saturnalien getan haben, wo einen Tag lang oder vielleicht eine Woche lang oder ein paar Tage lang verkehrte Welt in Anführungszeichen gespielt wird, dass die Narren das Regiment übernehmen. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir in dem Buch finden. In dem Buch ist der Narrentag der Dreikönigentag, der 6. Januar. Wieder eine Parallele jetzt zu Köln. Aha. Im Disney-Film ist es der Narrentag, welcher das auch immer sein muss. Aber mein erster Gedanke bei der Eröffnungsszene war schon direkt, das muss ich jetzt hier nochmal sagen, wir haben ja, du nicht, aber ich mit dem Martin, schöne Grüße an der Stelle, mal eine Serie gemacht über das Dies Irae in der Filmmusik. Und das kommt hier auch in der Eröffnungsszene. Mhm. Wird es nicht nur angedeutet, sondern es ist deutlich erkennbar, auch mit Text erkennbar und hörbar. Und in der Musik, das hat mich total fasziniert, bei aller Sympathie und Leidenschaft für neues geistliches Liedgut. Mhm. Aber der Film trieft und strotzt ja vor Anklängen an Gregorianik und jetzt mal in dem Sinne klassischer Kirchenmusik.
Da wollte ich dich fragen, was hältst du insgesamt von der Darstellung kirchlichen Lebens in diesem Film? Im Vorgespräch habe ich gehört, du warst ein bisschen skeptisch. Ich meine, okay, das ist natürlich ein Kinderfilm und ist ein Disney-Film. Mhm. Das heißt, die Buchvorlage wird schon sehr stark geändert. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass die Protagonisten überleben, was sie in sonst keiner Verfilmung und auch im Buch natürlich nicht tun. Aber hier muss das ein kindergerechter Film sein. Und trotzdem ist der ganz schwer von religiös-christlicher Darstellung. Ja. Das ist auch eine Ausnahme für einen Disney-Film.
Ich schaue sowas immer mit großem Interesse. Ich erinnere mich an eine Szene, da ist eine liturgische Prozession ja auch gezeigt in der Kirche mit Weihrauch und diese gotische Architektur und die bunten Kirchenfenster, die da, das ist ja in einem Disney-Film, in einem Zeichentrickfilm hat man ja die Möglichkeit, das auch ganz spektakulär zu inszenieren. Ja. Mit Farbbildern, Lichtbildern, die sich da auf den Boden zeichnen und dazu dann dieser gregorianische Choral, der angestimmt wird. Und das Letzte, was noch fehlt, ist, dass man zu Hause auch den Weihrauchgeruch in der Nase hat. Aber dieses Zusammenspiel aus Architektur, Lichtarchitektur, Gesang, Musik, die Stofflichkeit, das Sinnenfällige, das, was Liturgie ausmacht. Ich schaue mir das an und freue mich ein bisschen, fühle mich an meine fruchtbare und langjährige Messdienerkarriere erinnert. Ja. Ja. Aber im gleichen Moment werde ich auch ein bisschen skeptisch und denke, jetzt inkulturiert sich Disney, der seelenlose Superkapitalistenverein, inkulturiert sich da unsere schöne katholische Liturgie und macht es dann auch noch fast besser.
Ja, ich hätte jetzt sogar fast gesagt, ich wollte da mal eine Lanze für die Filmemacher brechen. Denn zumindest wurden sich viele Gedanken gemacht. Am deutlichsten wurde mir, und da muss ich ein bisschen zurückspulen, um nochmal das eine oder andere zu sehen, am deutlichsten wurde es mir bei der Fluchtszene von Quasimodo und Esmeralda, die aus Notre Dame ausbrechen. Also Quasimodo möchte mit wahnsinnigsten akrobatischen Leistungen seine Freundin Esmeralda aus dem Kirchenasyl befreien und springt mit ihr dann von Schindel zu Schindel und landet am Ende auf dem Vorsprung, wo eine Heiligenfigur steht. Diese Heiligenfigur ist die Darstellung eines Enthaupteten. Das ist
Saint-Denis.
Dionysius von Paris.
Genau.
So. Und da hat also jemand nicht einfach nur, hätte ja auch, einem Kind wäre das vermutlich ja nicht aufgefallen, bei einem Disney-Film auch nicht, sondern da hat jemand einen Pariser Stadtpatron dargestellt als Heiligen, einen Enthaupteten. Und das ist dann auch noch Saint-Denis, der im Mittelalter übrigens immer gleichgesetzt wurde mit Dionysius Areopagita und Pseudo-Areopagita. Das ist jetzt für die Kenner was
interessant. Aber Kunst. Nicht.
Und das ist schon bemerkenswert, dass das mitbedacht wurde.
Kunsthistorischer Seitenhieb, Saint-Denis, nördlich von Paris, die erste Kirche, in der das Konzept der Gotik angewendet wurde. Der damalige Abt hat gesagt, wir probieren das hier mal aus. Und da der Glöckner von Notre Dame auch eben sagen wir mal, neben Quasimodo und Esmeralda die gotische Architektur da der dritte Hauptdarsteller ist.
Ja. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, kein Zufall, dass man sich viel Mühe, also ich meine viel Mühe zu erkennen, darin nicht den Glauben als die Grundlage für das Schlechte darstellen zu wollen. Der Richter Frollo, ich habe immer Rollo verstanden und musste dann an den Herzog der Normandie aus Vikings denken, aber Frollo, der Richter, ist im Buch eigentlich selbst der Diakon.
Ja.
So, und hier ist er der Richter. Ein frommer, bürgerlicher Amtsträger. Und wenn man sich die Zeit anschaut, 15. Jahrhundert, das ausgehende Mittelalter ist eine Zeit von hysterischer Frömmigkeit, von der Erwartung der Apokalypse, die dann in der Renaissance auch eine Zeit des Hedonismus und der explodierenden Kultur auf der einen Seite, aber auch der Höllenangst und der starren Frömmigkeit auf der anderen Seite, ja auch zusammen durch die Reformation und in die Reformation, durch die Reformation führt. Und das nimmt hier seinen Anfang. Also strengste Frömmigkeit und Höllenängste gleichzeitig mit dem Beginn des Humanismus und einer Rückbesinnung auf die Werte des Christlichen, die Hand in Hand gehen und eigentlich in ihrer Widersprüchlichkeit dann ja sogar bis ins 16. und 17. Jahrhundert in den Hexenwahn führen, der hier schon so ein bisschen angedeutet wird, das ist mitbedacht worden. Und jetzt wäre es ja auch wieder ein leichtes gewesen, diese, naja, man möchte sagen, wahnsinnige Frömmigkeit, diese strenge Frömmigkeit, die eigentlich nur die Höllenangst und die Strafe kennt, sozusagen als die Art des Glaubens darzustellen, die eigentlich Christentum nur hervorbringen kann. Aber der autoritäre Gegenpart zu Frollo, der kommt ja zwei, dreimal vor, ist der Erzdiakon der Gemeinde Notre Dame, der Macht hat über diesen Richter und sagt, nein, Frollo, du kannst dir vormachen, dass du ein Gerechter bist, der die ganze Zeit von Gott und von Maria spricht und so weiter. Aber du kannst dich anlügen, aber du kannst Gott nicht anlügen. Und dann die ganzen Heiligen,
die bis Augen, hin zur die Gottes Augen von Mutter, Notre Dame.
Genau, dass die alle auf ihn schauen und er erkennt dann, oh, das war wohl doch nicht, und willigt immerhin ein Quasimodo zu erziehen. Das ist im Buch nicht mal so explizit. Da wird ja auch nicht, dass er da der Zigeunerin das Kind entreißt oder so, sondern er ist dann einfach der Ziehvater von ihm. Sondern hier ist das schon explizit dargestellt, dass sein Glaubensgewissen, also das Gute am Glauben, die Verantwortung vor dem Nächsten, wird hier als kirchlicher Vertreter und ich glaube auch ein bisschen mit Absicht und vielleicht als Reminiszenz ans Buch, nicht als Priester, sondern als Diakon, also den Verantwortlichen für die Dienste der Nächstenliebe in der Gemeinde. Natürlich ist ein Priester auch ein Diakon, aber dass das Amt hier so betont wird, das, glaube ich, ist eine bewusste Handlung gewesen, der Schreiber. Und das ist schon bemerkenswert, weil das erstens für Disney-Filme höchst selten ist und zweitens, wenn es dann doch mal vorkommt, wie zum Beispiel in Pocahontas, so die Überlegenheit des christlichen weißen Mannes, dann doch immer sehr kritisch gesehen wird. Und hier wird ein sehr positives Glaubensbild aufgezeigt, zumal Esmeralda übrigens auch eine gläubige Frau ist.
Esmeralda ist übrigens auch in der Romanvorlage, wird sehr, sehr betont, wie viel Wert sie auf ihren jungfräulichen Lebenswandel legt. Das ist bei Disney-Filmen nicht explizit angesprochen, muss man nicht, weil es in Disney-Filmen sowieso keine Liebesbeziehung in dem Sinne gibt, sondern dass das alles sehr oberflächlich bleibt.
Ja, weil sie schon für eine Disney, in Anführungsstrichen Prinzessin, meistens sind es eher Prinzessinnen, sie in dem Fall nicht, aber schon sehr erotisch dargestellt wird. Vielleicht um dieses Klischee des Zigeuners auch nochmal, also das verführerische Moment, dann doch anzudeuten, obwohl Sexualität so ja nie erwähnt wird oder kaum oder höchstens mal als Anspielung.
Antiziganismus, das müssen wir hier anreißen, ist sogar schon ein Thema in der Romanvorlage. Also 1831 hat das Victor Hugo sehr stark thematisiert. Die Abneigung gegen Zigeuner, die ja auch im Disney-Film offen angesprochen wird, offen ein Thema ist.
Immer als Randfiguren, die geduldet werden in Momenten der Freude, da will man das dann auch haben, die aber ansonsten gemieden werden, denn sie stehlen uns die Butter vom Brot. Und jetzt musst du, also im Sinne von Kinder von der Straße, Wäsche von der Leine, das wird von Anfang an auch so gespielt und auch sehr, ohne das zu verschönen. Außer, dass natürlich das Leid nicht in der Form dargestellt werden kann, wie es zum Teil bis in die Gegenwart passiert.
Jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal an einer Sache ein bisschen Wasser in den Wein
gießen. Na, mach das mal. Das ist ja auch nun kein Oscar-Film.
Die Romanvorlage und auch die Verfilmungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie unglaublich tragisch und traurig enden. Was jetzt nicht unüblich ist bei Victor Hugo.
Ja.
Wir denken an Les Miserables. Das ist jetzt auch so ein Fall, über den wir mal sprechen könnten.
Könnten wir.
Ja, also eine Romanvorlage, die mehrfach jetzt auch auf Bühne und auf Leinwand umgesetzt
Außerdem,
worden ist.
Wenn Hugh Jackman dabei war, dann bin ich eh auch dabei.
Aber jetzt wollen wir uns nicht darin verlieren, aber es ist eine Tragik und eine leichte Abneigung zum Happy End, aber auch ein sehr positives Bild von Kirche und von kirchlichen Würdenträgern ist etwas, was wir immer wieder im Werken von Victor Hugo finden, interessanterweise. Aber was mir aufgefallen ist, der Disney-Film Der Glöckner von Notre Dame hat natürlich als Disney-Film ein Happy End.
Ja.
Ja. Und du hast es am Anfang angerissen, es ist sehr stark das Thema, dazugehören zu wollen, Freunde zu haben, einsam zu sein, außen und innen. Quasimodo ist zwar in der Kirche, in dem Gebäude, ist aber ein Ausgestoßener.
Ja.
Und das sehen wir natürlich auch in der Romanvorlage und auch in den alten Verfilmungen. Allerdings ist, zumindest ist es mir aufgefallen, ein wichtiger Aspekt in dem Disney-Film ausgeblieben. Und zwar ist Quasimodo ja eigentlich taub.
Ja.
Ja, weil er
das
durch das...
Er sonst auch sehr wenig.
Genau, durch Geläut, das Läuten der Glocken seit seiner Kindheit ist er taub geworden. Mhm. Und also nicht nur, dass er äußerlich als Monstrum da empfunden wird und sich empfindet, weil er das von seiner Umwelt auch gespiegelt bekommt.
Er ist auch sozial-kommunikativ locked in sozusagen.
Er kann gar nicht kommunizieren, weil er taub und stumm ist.
Mhm.
Und das ist er in dem Disney-Film nicht, weil man könnte jetzt böserweise sagen, der muss ja noch singen.
Ich wollte sagen, also das geht ja da nicht.
Und
dann könnte er ja auch dieser Guppi aus Ariel sein. Also,
aber dass er taub und stumm ist und eben so ein Eingeschlossener in sich selbst, zwar ein großes Herz und ein gutmütiger Mensch ist, aber in sich eingeschlossen ist, ist mit Grund, warum die Geschichte im Roman und in den Verfilmungen tragisch endet. Weil er den Sturm der Narren auf die Kirche missinterpretiert und es deshalb zum Kampf kommt, im Zuge dessen, und da sind Filme und Bücher ein bisschen anders, aber es bleibt am Ende gleich, am Ende sind alle tot.
Ja.
Und man könnte sagen, Disney schaltet jetzt das aus, indem Quasimodo, ich habe noch meine Mutter im Ohr, als der Film ins Kino kam, noch sagte, der ist aber nicht hässlich genug. Also man gucke sich den Film mit Anthony Quinn an, der jetzt kein hässlicher Mensch war, aber der ist schon ein Entstellter in der Verfilmung.
Ja, Hässlichkeit hat bei Disney auch seine Grenzen,
außer
bei Bösewichten.
Und er ist eben nicht taub.
Ja.
Und er bekommt mit, was passiert. Und so kann man sich sagen, der Grund für das Ausgeschlossensein bleibt bei Disney an der Oberfläche. Es geht nur um das Äußerliche. Und das kann überwunden werden. Mit einem sehenden Herz und mit einem großzügigen Gemüt.
Ja.
Ja. Und vielleicht ist das, wäre das von meiner Seite der erste Haken an der Sache, wenn man jetzt sich nur die Disney-Verfilmung anschauen würde.
Das ist natürlich ein Klassiker der Disney-Kritik, dass es doch oberflächlich bleibt und am Ende zumindest in seiner Aussage, Familie, wenn man sich nur mag, und dann doch sehr repetitiv ist. Wenn man sich aber die Zielgruppe vor Augen hält, ist es erträglich. Das andere Extrem wäre ja der Struwelpeter zum Beispiel, der keine Rücksicht nimmt. Also das ist, ne, du hältst dich hier nicht an die Regeln oder du machst das Unkonventionelle, bam, ist der Finger ab oder du verhungerst oder wirst ausgestellt.
Oder verbrennst.
Und verbrennst oder alle lachen dich aus oder irgendwie sowas. Die Frage ist, ob sozusagen die Aussage, die für uns wichtig ist, auch kulturell aufzuarbeiten, dass trotz aller Liebe wir in die Tragödie laufen können. Das ist ja eigentlich der Klassiker der popkulturellen Erzählung. Die Tragödie, neben der Komödie natürlich, eigentlich ja auch wieder seit der Antike unser altes Thema. Aber die Frage ist, ob das für die Zielgruppe bereits sein muss oder ob es nicht, sagen wir, in Ordnung ist, die Motive der später dann im Original zu erfahrenden Geschichten schon einmal ins Vertraute gezogen werden. Das heißt, Disney erzählt diese Geschichten, zum Beispiel von Ariel, und das ist ein schöner Film, und als Erwachsene stellen wir dann fest, man muss aber nicht das Happy End haben, sie kann auch zu mehr Schaum werden. Oder der Narr, der ganz lieb ist, der muss dann sich nicht mit allen vertragen, sondern auch der Liebe kann dann schwer scheitern, Dinge missinterpretieren und tragisch zugrunde gehen und vergessen bleiben. Also wir haben ja schon so oft davon gesprochen, wie viele kulturelle Motive wir durch die Zeit irgendwie aufnehmen, ohne ihre Wurzeln wirklich zu kennen und ohne in der Tiefe das zu verstehen. Ich halte es trotzdem für wichtig, dass wir diese Grundmotive irgendwie aufnehmen. Und Disney macht sowas. Bei aller Kritik, die man Disney bringen kann, ist der Glöckner von Notre Dame in dieser sehr kindgerechten Erzählung trotzdem nicht dünn von seiner Bildsprache.
Ja.
Haben Beispiele genannt. Und es ist sozusagen ein erster Schritt dahin, ein Schwergewicht der europäischen Literatur zu vermitteln.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Inhaltliches Schwergewicht, fand ich, ist das Lied, dieses Gebet von Esmeralda in der Kirche.
Ja, ja.
Da kann man jetzt das ganze Fass aufmachen. Wie können wir beten? Wie dürfen wir beten? Was haben wir zu erwarten? Also der Refrain ist, Gott, deine Kinder hängen an dir. Und dann ist dieser Chor von Leuten, der eine betet um Geld und um Reichtum und um Ruhm und Ehre oder was auch immer. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Was alleine dieser Song aussagt, was man daran aufhängen kann über Richtiges oder Falsches, wenn es das denn gibt, Gebet.
Und dabei ist noch nicht einmal, und auch das will ich hätte jetzt am Anfang unserer Folge gar nicht gedacht, dass ich so positiv dem Film gegenüberstehe, aber wenn wir darüber reden, dann muss ich auch nochmal sagen, es ist noch nicht einmal gesagt, dass das den Glauben selbst in Frage stellt, sondern es ist eine für einen Disney-Film gar nicht mal so unerwachsene Anfrage an das Phänomen des Glaubens und wie wir unseren Glauben leben, an den zum Beispiel Wunscherfüller Gott, ja, was dann eben auch kritisch gezeigt wird. Das ist schon bemerkenswert.
Richtig, genau. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, wer irgendwie Zwillinge hat und nicht weiß, wie er sie nennen soll, ich tendiere zu Victor und Hugo. Ja? Geht immer.
Das geht immer, ja.
Uwe, mach mal einen Strich drunter.
Mach mal einen Strich drunter, sonst kommt das Feuer der Hölle.
Bis zum nächsten Mal.